Podcast Folge 77, herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Michael Mike Tiefenbacher.
Hallo Silvana, danke für die Einladung, freut mich heute hier zu sein.
Ich habe geraten, Michael ist eh der Vorname, gell?
Ja, absolut.
Ich kenne ihn unter Mike.
Stimmt, alle sagen nur Mike.
Habe ich mir gedacht, das kann nur Michael sein.
Aber ja, es hat sich so eingebürgert.
Ja. Wir haben uns jetzt schon, ich glaube, 2 Jahre nicht mehr gesehen oder so.
Ja, ist schon Zeit her.
Ja, unglaublich.
Seit ich nicht mehr im Gym 23 bin, haben wir uns auch aus den Augen verloren.
Ziemlich, und ich war schon seit 1,5 Jahren nicht mehr wirklich im Gym 23.
Okay, ja, bist da immer schön busy.
Ja, voll. Du, wir haben einiges vor heute. Ich weiß gar nicht, wo ich am liebsten starte, aber ich weiß, glaube ich, obwohl ich dich schon seit 2 Jahren nicht mehr gesehen habe, dass du in einem Fitnessstudio arbeitest und nebenbei Footballspieler auch betreust. Stimmt das?
Teilweise. Also, ich arbeite eigentlich im 13. in einem Fitnessstudio, aber das ist eher therapeutisch orientiertes Fitnessstudio.
Und weil du bist auch noch medizinisch ausgebildeter Masseur?
Ganz genau. Wobei ich das mit Massieren stark einschränken musste nach meinem Motorradunfall.
Wann war der?
Eben vor 2 Jahren, im Sommer.
Oh Mann, okay. Da hast du, glaube ich, dann die Stunden in Gym 29 aufgehört, oder?
Ganz genau.
Genau, das weiß ich noch. Irgendwas war da, ja.
Wobei das eine nicht wirklich viel mit dem anderen zu tun gehabt hat.
Ja.
Ich habe damals im Gym einen Massageraum angemietet gehabt.
Ja.
Und das musste ich canceln, weil es einfach nicht mehr ging. Und ja, das mit den Stunden hatte ja einen anderen Hintergrund, dass das aufgegeben wurde.
Ja.
War ja eine schwere Zeit.
Ja.
War genau zwischen 1. und 2. Lockdown, wo mir der Unfall passiert ist.
Org.
Und war halt für die Fitnessbranche jetzt auch nicht gerade optimal.
Wie ist es zu dem Unfall gekommen? Ich weiß gar nichts drüber.
Ja, eigentlich total unspektakulär. Montagmorgen, ich war mit dem Motorrad am Weg zur Arbeit und werde von links einfach abgeschossen vom Auto.
Wirklich? Wien?
Ja.
Okay. Unglaublich. Hast du irgendwas gebrochen oder was war alles?
Ich habe mir das rechte Knie komplett zerstört, wobei ich sagen muss, das war schon schwer vorbeleidigt.
Durch Parkour und alles Mögliche?
Durch Skaten, Parkour und die anderen Blödheiten, die ich mein Leben so gemacht habe.
Ja.
Und ja, und das war halt dann der Super-GAU und mein linker Ellbogen hat recht viel abgekriegt.
Hast du dann ein neues Knie bekommen? Weil mein Onkel hat jetzt nämlich gerade eine Operation gehabt und der hat jetzt ein neues Knie gekriegt.
Ja, zum Glück noch nicht.
Ja.
Also ich habe Gott sei Dank einen Orthopäden gefunden, der wirklich was drauf hat.
Okay.
Und es ist meiner Meinung nach relativ schwer zu finden.
Das stimmt. Ich bin immer nur bei meinem Onkel, weil mein Onkel ist der beste Physio, den es gibt auf der ganzen Welt. Und
ah ja, das muss man sich warm halten.
Definitiv.
Vielleicht gibst du dann die Nummer.
Sehr gerne, aber das Problem ist, der ist in Kärnten. Und ich bräuchte ihn aber manchmal in Wien.
Alles klar.
Und jetzt gehe ich einfach nie zu jemandem. Kennst du einen guten Vierwirbelsäule?
Physiotherapeut?
Ja.
Ja, kenne ich.
Einen sehr, sehr guten.
Ja, einen sehr guten.
Sehr schwierige Wirbelsäulen.
Ist auch eine Koryphäe auf seinem Gebiet und der hat so was Ähnliches wie, du kennst so viel 20-Stunden-EKG.
Ja.
Der hat so was in die Richtung für die Wirbelsäule entwickelt.
Was? Okay.
Wo er international in Fachzeitschriften und.
Das heißt, mit Skoliose kennt er sich aus.
Ja. Und macht Kampfsport, das heißt, ich habe ihm schon ein paar Leute geschickt.
Voll sympathisch.
Kampfsportler werden bevorzugt.
Oh, sehr gut. Ich fange wieder an mit Training.
Okay. Muss ich nicht wissen, dass gerade nicht so viel trainiert.
Nein.
Ich glaube, er selber macht da gerade nichts.
Okay. Die Nummer muss man bitte geben danach. Darf man ja nicht vergessen.
Nein, auf keinen Fall.
Org.
Mach.
Genau, das heißt, du hast einen guten Orthopäden und kriegt, der dein Knie wieder auf die Reihe gebracht hat.
Ja, auf die Reihe eigentlich nicht. Im Grunde hat er gar nichts gemacht, außer mir eben den Ratschlag gegeben, möglichst viel belastende Sachen fürs Knie in Zukunft zu streichen. Ich kann zum Beispiel kein Lauftraining mehr machen.
Das ist ein guter Ratschlag.
Ja.
Ja. Das heißt, du gehst jetzt rudern statt laufen?
Ich habe mich momentan auf Fahrradfahren spezialisiert.
Verstehe.
Ja. Weil ich eben einen einjährigen Haus habe und mit dem geht Fahrradfahren recht gut momentan.
Cool.
Also, das ist mein Ausdauertraining, den Kleinen hinten drauf.
Ja.
Los geht's.
Okay.
Und das ist super fürs Knie, weil es entlastet ist und viel Bewegung kriegt. Somit kann das Knie viel Gelenksflüssigkeit produzieren, ohne dass groß belastet wird. Und komischerweise, Sandsacktraining geht recht gut mit dem Knie. Seilspringen geht im Vergleich überhaupt nicht.
Okay.
Also eine halbe Stunde Seilspringen, habe ich 2 Wochen Schmerzen.
Wirklich? Okay, ist es vielleicht von dem Auf- und Abspringen einfach?
Ich denke, ja.
Das ist komisch. So
ganz genau erklären kann ich es nicht, ja. weil du gerade am Sand sagst, achte jetzt dann auch nicht so richtig drauf, ja, und ja. Weil man halt im Flow ist quasi.
Vielleicht ist es, weil beim Sandsack, du lassest zwar irgendwie, die ganze Kraft geht zwar aus den Beinen wieder raus, durch die Hände irgendwie, aber vielleicht beim Seilspringen dadurch, dass alles von oben irgendwie runterdrückt mit der Erdanziehungskraft und du hast nicht etwas, wo du rauslassest, sondern es geht einfach runter. Schwer zu erklären, aber...
Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja. Ja, kann sein. Komischerweise, ich habe mein erstes richtiges Knieproblem mit 17 gehabt.
Oh,
da bin ich schon 2-mal operiert worden.
Okay.
Da ist es losgegangen mit der Dramatik. Und da habe ich mir am Anfang sehr schwer dann mit meinem Knie.
Ja.
Und habe aber dann Anfang 20 ungefähr, habe ich dann das Vorfußlaufen entdeckt.
Weiß nicht,
ob dir diese Lauftechnik geläufig ist.
Es ist so einfach am Ballen laufen?
Genau so.
Wie die Fußballer?
Berührst einfach mit der Ferse nie den Boden.
Ja.
So, offiziell ist es so die Laufart der Sprinter.
Ja, genau. Ja.
Aber ich weiß zum Beispiel, die afrikanischen Läufer, die auch in Europa alles gewinnen, ja, die laufen mal 40 Kilometer am Vorfuß.
Okay.
Ja.
Und das tut dein Knie besser einfach?
Das hat damals mein Knie extrem gut stabilisiert.
Ja.
Du hast von der mechanischen Denkweise hast du quasi einen Federweg mehr. Und okay. Ja, mir hat es einfach überzeugt damals, weil ich habe mir da so einen deutschen Sportwissenschaftler so eine Art Vortrag angehört. Und der hat dann darauf hingewiesen, dass man eben ohne Schuhe automatisch Vorfuß läuft. Und das hat mich so ein bisschen zum Grübeln gebracht. Ich dachte, okay, wenn du Schuhe brauchst, um über die Ferse zu laufen, wie natürlich kann das dann sein? Und eben aus mechanischer Sicht geht eben, wenn die Ferse jetzt erst berührt, die kinetische Energie direkt einmal ins Knie. Und das alles hat mich dann dazu bewogen, das zu probieren und war im ersten Monat sehr bitter für die Wadenmuskulatur, fast nur Krämpfe gehabt.
Echt?
Also das war die Wade echt nicht gewohnt, aber nach einem Monat ging das super und nach 2 Monaten bin ich schon 10 Kilometer gelaufen am Vorfuß ohne Schmerzen im Knie.
Boah, cool, okay.
Also das hat damals gut funktioniert.
Ja.
Heute hat mein aktueller Orthopäde gemeint, ist sicher die beste Art zu laufen für mich, aber würde er trotzdem auf Dauer abraten. Und darum gehe ich einfach nicht laufen.
Okay.
Aber ich bin eh nicht so
es gibt
auf Ausdauer gedrillt. Ich hasse Ausdauer.
Ja.
Aber ich habe jetzt wieder gemerkt, wie wichtig es ist, weil jetzt habe ich 2 Jahre nur Krafttraining gemacht und versucht halt meine Problemstellen quasi wieder so aufzubauen, dass ich schmerzfrei durchs Leben gehen kann. Und das merke ich jetzt gerade brutal natürlich.
Und du bist vor allem jemand, der einfach so viele verschiedene Sportarten ausprobiert. Wie du schon gesagt hast, Skaten, Parkour, du hast immer, wir haben bei dir trainiert, so ein bisschen Crossfit und Krafttraining. Und alle möglichen spannenden Übungen hast du eingebaut und voll oft ab und zu hast du so danach so Saltos gemacht und also gedacht, boah, wenn ich mit dem Alter dann Salto hinbringen würde, richtig cool. Also ist echt lässig.
Ja, es hat gute und schlechte Seiten. Also ich konnte mich immer schwer auf eins fixieren.
Ja. Und das heißt, wenn du eine neue Sportart gesehen hast, so wie Parkour, hast du gedacht, weißt du was, hau ich mich da voll rein.
Und wenn ich was probiert habe, was Neues, habe ich mich schnell dafür begeistern können oft. Ja. Aber Parkour habe ich erst relativ spät angefangen. Das war eben schon nach meiner ersten Knieoperation.
Mhm.
Also da war ich schon 22 oder so.
Ja.
Und dann mit 24 habe ich eigentlich erst mit Kampfsport angefangen.
Org, okay. Wie bist du zugekommen?
Durch Zufall. Also ich habe als Kind einmal Judo gemacht, schon einige Jahre, aber ich war extrem schlecht im Judo. Ich habe keinen einzigen Kampf in einem Turnier jemals gewonnen. Okay. Bin bei jedem Turnier im ersten Fight rausgefallen.
Und so Zuhörer fragen sie jetzt wahrscheinlich, warum ladet die Silvana den ein?
Na, Boxen war dann schon deutlich mehr, meinst
du? Okay.
Habe ich dann eben in der Jugend mehr dem Skaten hingewandt. Und dann waren eben boah, frustreiche Jahre nach der ersten OP, wo ich nicht genau gewusst habe, wie es sportlich weitergeht. Und ist auch super, wenn er mit 17 die Ärzte sagen, du wirst nie wieder Sport machen und bla bla bla.
Haben sie das gesagt, die Ärzte?
Ja, mittlerweile haben sie es mir dreimal prophezeit und glaubt es nichts Ärzten.
Ja.
Keine Ahnung.
Das stimmt.
So war das. Und
vom Boxen bis dann?
Das war eigentlich eine ernüchterndes Erlebnis. Da habe ich mit einem guten Freund, der hat seine ganze Jugend im Boxgym verbracht.
Ja.
Mit dem habe ich mal so spaßhaftes Sparring gemacht. Okay. Und da habe ich gesehen, wie absolut chancenlos man ist gegen jemanden, der das eben länger gemacht hat.
Ja.
Ja, und dann hat es sich einfach ergeben. Und dann habe ich in Stockerau damals beim Nüsred zum Boxen angefangen.
Okay.
Und war sofort Feuer und Flamme. Also ich habe sofort gesehen, deutlich mehr Talent als beim Judo.
Ja.
Und es hat mir auch mehr Spaß gemacht. Ja.
Das verstehe ich.
So ist das Ganze losgegangen. Und habe wirklich vom ersten Tag an eigentlich jeden Tag dann trainiert.
Ja.
Habe brav Hausübungen gemacht. Alles, was er gesagt hat, habe ich gemacht.
Und immer Boxen.
Und dann ist echt schon, eigentlich relativ kurz. Ich habe nicht einmal 2 Jahre geboxt. Mhm. Dann musste ich aus finanziellen Gründen umziehen und auch mein Auto verkaufen. Und dann war Stockerau für mich damals nicht mehr erreichbar. Und
dann bist du nach Wien gezogen?
Ich musste eigentlich von Wien wegziehen, nach St. Pölten.
Okay.
Und habe aber in Wien gearbeitet. Und da konnte ich mit dem Zug super pendeln, aber in Stockerau war dann einfach kein Thema mehr. Und gleichzeitig habe ich damals neben der Arbeit ein bisschen Securities angefangen zu arbeiten, was nicht ganz so einfach war mit meiner Statur.
Ja.
Damals 70, 72 Kilo gehabt.
Okay.
Also das sind nicht gerade die klassischen Türsteher. Ja. Und denen war das auch gar nicht recht, dass ich box.
Okay.
Und die haben alle Wing Chun gemacht damals.
Wirklich? Die Türsteher?
Ja. Also die Gruppe, wo ich da eben angefangen habe. Und die haben mich halt dazu überredet, das auch zu machen. Und das war, ob es eine schlechte Entscheidung war, man weiß ja nie, wie sich das dann entwickelt hätte, wenn man es anders gemacht hätte. Aber rein aus kämpferischer Sicht war das absolut eine miese Entscheidung. Das war so eine schlechte Schule. Und ja, also die haben einfach keine Ahnung vom Kämpfen eigentlich gehabt, Realität.
Das ist genau das, was ich mir jedes Mal denke. Deswegen habe ich Kampfkünste eigentlich nicht so oft oder nicht wirklich oft im Podcast, weil es so schön ist und ein schöner Sport und alles, aber es ist nicht ein Kampf, also nicht wirklich. Du kannst jetzt mit, ich weiß nicht, ob man sich mit Wing Chun gut verteidigen kann, aber ich schätze, ein MMA-Kämpfer hat es ein bisschen leichter.
Ich habe dann das 1,5 Jahre trainiert und immer, wenn ich halt irgendwelche, wenn mir was komisch vorkommen ist und die kritische Fragen gestellt habe, die haben halt immer sofort super Antworten parat gehabt. Okay. Und ich habe mir immer gedacht, es liegt an mir, es liegt an mir, ich trainiere nicht genug, ich muss noch mehr machen. Und ja, ich bin froh, dass ich das Boxen vorher gemacht habe, weil sonst hätte ich gar nicht so kritische Fragen vielleicht gestellt.
Ja.
Und wäre vielleicht nicht kritisch geblieben auf jeden Fall. Aber es hat sich halt herausgestellt, dass man ohne die grundlegenden Sachen des Kämpfens, wie eben Schrittarbeit, Distanzgefühl, Schlagkraft, ohne die Sachen kannst du nicht kämpfen, fertig. Mhm. Ja, egal, was für Technik du hast. Und ich wollte damals schon aufhören wieder mit Wing Chun und bin aber dann unter neuerlichen Lebensumständen, habe ich beschlossen, ich verlasse Wien und gehe in die Schweiz.
Okay.
Und bin damals nach Luzern gegangen. Mhm. Ist eine relativ kleine Stadt, also so ein bisschen größer wie St. Pölten vielleicht. Und die haben ein unendliches Angebot an Kampfsportschulen dort gehabt.
Echt?
Also ich komme dort an und habe halt die ersten 2 Monate bei einem Freund gewohnt.
Ja.
Und schaue mal im Internet, was gibt es da so. Und die haben halt 30, 40 Kampfsportschulen gehabt.
Wie cool.
Und da lassen 6 verschiedene Wing Chun-Schulen.
Ja.
Und dann habe ich halt gleich mal gewusst, was ich nicht mehr machen werde. Und habe mir gedacht, okay, ich schaue mal, die 2 schaue ich mal an. Und wenn das nichts ist, mache ich vielleicht Krav Maga oder suche mal MMA, wenn es was gibt in die Richtung. Das war so ungefähr mein Plan. Ja, genau, habe ich es nicht gewusst. Und es war relativ schwer, eine Wohnung zu finden. Und dann finde ich halt endlich mal eine Wohnung. Und in derselben Straße war eine dieser Wing Chun-Schulen. Und da haben wir gedacht, na gut, das trifft sich, die schauen wir als erste an. Und ich habe mir keine weitere Schule mehr angeschaut.
Die war so gut?
Ich gehe rein und nach 5 Minuten habe ich schon gewusst, okay, das ist komplett was anderes, als das, was ich vorher in Wien gemacht habe.
Ja.
die Prinzipien, das hat nur den Namen ähnlich, die Schreibweise war ja auch anders. Und ja, also da habe ich sofort gemerkt, der Lehrer versteht ganz sicher was vom Kämpfen und das hat Sinn.
Wenn du jetzt einmal für alle, die jetzt Wing Chun gar nicht kennen, wie würdest du das am besten erklären oder was ist wirklich Wing Chun?
Wing Chun ist einfach ein Selbstverteidigungssystem und
hat nur einen fancy Namen.
Ja, es ist halt eine Art von Kung Fu.
Okay.
Kung Fu ist ja in China nur ein Oberbegriff für alle Kampfstile und bedeutet übersetzt ja nur so sinngemäß etwas, das man sich durch harte Arbeit geschaffen hat. Und es ist ein bisschen mystisch immer im Chinesischen. Ja. Aber es gibt ja auch, bei den Chinesen gibt es ja auch Stile, die funktionieren. Die haben halt viel, wie du sagst, dieses traditionelle, ich meine, Karate funktioniert ja auch, aber niemand wird sie mit einem Kata in den Ring stellen und einen Kata machen.
Ja.
Also so ähnlich muss man das, glaube ich, beim Kung Fu auch sehen. Und Sanda ist ja auch die chinesische Version vom Kickboxen. Aha. Und ein Laie kann ja das meiner Meinung nach vom Thai-Boxen nicht einmal unterscheiden.
Ja.
Weil das ja relativ gleich ausschaut, meiner Meinung nach.
Okay,
ja, und die fetzen ja auch richtig rein. Also die wissen auch schon, was man eben braucht.
Ja.
Es gibt dort sehr viele Blender in den chinesischen Kampfkünsten. Und gerade im Wing Chun, also ich verstehe absolut diese Kontroverse, die es über Wing Chun gibt. Verstehe ich absolut, weil ich einfach so viel Wing Chun schon erlebt habe, die eben, wie vorher schon erwähnt, diese Grundprinzipien des Kämpfens komplett außer Acht lassen.
Mhm. Was sind für die Grundprinzipien, wenn man jetzt vom Wing Chun ausgeht?
Nicht anders wie in jedem anderen Kampfstil.
Ja.
Ist eben, wie ich vorher schon gesagt habe, Schrittarbeit, stimmt, Distanzgefühl, Schlagkraft, das sind Sachen, die ändern sich nicht, egal was für einen Stil du trainierst.
Das ist spannend, dass man das dann trotzdem irgendwie bei Selbstverteidigung im Wing Chun dann halt auch anwendet.
Ich muss aber sagen, beim Krav Maga habe ich auch schon öfter erlebt, dass die ein ähnliches Problem haben. Irgendwie haben die nicht so einen schlechten Ruf wie Wing Chun.
Ja.
Aber ich finde, die Problematik ist sehr ähnlich. Also
wahrscheinlich, weil es von den Israelis kommt, von die.
Möglich. Ich kenne auf jeden Fall in Österreich einige einige Krav Maga-Instruktoren, die wirklich nicht kämpfen können.
Okay.
Ja, die haben ein eigentlich erkauftes Zertifikat, dürfen sich Instruktor nennen und
Wahnsinn.
Können selber eigentlich nichts umsetzen und ein paar theoretische Übungen eben super beherrschen, aber in der Praxis schaut es halt dann oft ganz anders aus. Und ich glaube, einer der großen Vorteile von den klassischen Kampfsportstilen ist einfach, dass das erprobt ist. Ja, die messen sich ständig im Sparring und ohne den geht es einfach nicht.
Vor allem lernst du da am meisten.
Ja.
Da hilft ja kein Video anschauen oder Technik auswendig lernen. Du musst leider durch.
So. Du kannst Surfübungen in deinem Wohnzimmer machen, aber wenn du nie auf einer Welle warst, dann kannst du nicht surfen. Fertig.
Ja.
So, ich sehe das mit Sparring.
Das stimmt. Warum bist du dann eigentlich selber trotzdem Wing Chun Trainer geworden?
Es hat sich einfach ergeben. Also wie gesagt, in Luzern habe ich Wing Chun gefunden, das mir zugesagt hat. Der Trainer war top. Also ein extrem großes freundschaftliches Verhältnis immer noch zu ihm, obwohl ich schon so viele Jahre jetzt weg bin aus der Schweiz. Und im Grunde unterrichte ich jetzt schon lange kein Wing Chun mehr. Ich mache zwar noch Selbstverteidigungskurse, aber da unterrichte ich kein Wing Chun mehr.
Okay.
Das ist einfach, es verkauft sich auch relativ schwer und wird auch nicht vor allen so gewollt. Und in dem Fitnessstudio, wo ich momentan meine Kurse eben auch habe, der wollte kein Wing Chun. Der wollte einen Selbstverteidigungskurs, der anders aufgebaut ist.
Ja.
Und im Grunde unterrichte ich dort die Basics aus Boxen und Ringen.
Ah, wie cool, wirklich.
Nicht, dass ich ein guter Ringer wäre, aber ein bisschen Basics kann ich.
Ja.
Und ich finde, wer diese zwei Basics beherrscht, der ist absolut gerüstet, nicht für alles, aber
für einen Schulterwurf.
Vieles, definitiv.
Okay. Ja, ist klar, Ringen ist echt hart. Also Ringen, da habe ich immer Respekt vor Ringen.
Wenn du im Stehen herumrangelst, dann wenn du kein gutes Körpergefühl hast, wenn du keinen guten Schwerpunkt hast, wenn du keine Explosivkraft hast, dann liegst du halt schnell einmal am Boden und zwar in einer Position, die halt nicht so angenehm ist. Und ja, ich meine, hast du 10 Jahre BJJ-Erfahrung, ist dir vielleicht wurscht, wenn du am Rücken liegst, aber ansonsten bist du sicher am Rücken nicht gut aufgehoben.
Wie befreien wir am besten? Hau mal gleich ein paar Tipps rein.
Trainier Bodenkampf und lerne da. Also es gibt, ja. Das ist so, ich sehe es ein bisschen meine Mission, immer bei Selbstverteidigungskurse kriege ich oft sehr viel schräge Blicke und sehr viel Kritik auch von Leuten, die sich das zum ersten Mal vielleicht anschauen. Gerade auch, wenn es um das Thema Messer oder andere Waffen geht. Selbstverteidigung ist eine bittere Pille. Und wer glaubt, dass er mit ein paar Griffen und so da irgendwie was reißen? Nein. Wer glaubt, dass er einmal im Jahr da ein paar Wochen Training macht und kann sich realistisch schützen? Nein. Du weißt das eh vom Thai-Boxen.
Ja.
Wenn du ein paar Mal im Jahr zum Training gehst, dann bist du nicht bereit für ein hartes Sparring.
Ja, und, niemals. Nicht einmal für ein lockeres. Ein bisschen 3 Minuten
geschweige
fertig.
Geschweige denn für ein, ja. Gut, das ist bei der Selbstverteidigung relativ wurscht, weil das dauert meistens eh nicht ein Minuten, sondern ist nach ein paar Sekunden vorbei und entweder hast du ganz gut reagiert oder nicht. Und das muss ich eigentlich nur anfügen zu dem von vorher. Im Wing Chun geht es ja nicht darum, einen Punktesieg zu erringen. Mhm. Im Wing Chun wird eigentlich so trainiert, dass du mit möglichst dem geringsten Schaden aus einer blöden Situation im echten Leben halt davon kommst. Ja. Ja. Und das oberste Ziel ist, ja Fluchtmöglichkeit zu erarbeiten. Das heißt, sich umzudrehen und dann so einen Hinterkopf zu kriegen, ist jetzt nicht das Wahre. Ja. Ja. Also gibt es Situationen, wo du dich an den Kampf stellen musst, aber sobald du dir was quasi rausgearbeitet hast, wo du flüchten kannst, solltest du die Flucht auch ergreifen. Und bei Waffen ist das nochmal was anderes.
Das heißt, wenn das Gegenüber am Messer hat, am besten sofort weglaufen.
Wenn man die Möglichkeit hat, definitiv.
Das ist bitter. Ich weiß nur, dass es richtig gut ist, wenn man mit dem Handballen voll auf die Nase haut.
Ja, es macht für die Schlagstärke einfach auch keinen Unterschied. Mhm. Und jeder, der sich schon mal Bärnackelkämpfe angeschaut hat, der weiß, Finger brechen echt leicht ohne Boxhandschuhe.
Ich habe es leider noch nie angeschaut.
Wirklich?
Nein, ich habe mir jedes Mal gedacht, jetzt vor allem, wo Paige Van Zandt ins Bärnackel-Fighting halt rüber gewechselt ist und alles, ein paar andere alte, gute Kämpfer. Aber dann habe ich gedacht, nein, ohne Handschuhe, das ist zwar echt, ich meine, ich liebe Sport und ich liebe Kämpfe, aber ich will es doch noch ein bisschen sportlicher haben, also mit Handschuhe.
Ich verstehe schon, was du meinst.
Und ich will nicht sehen, wie jemand wirklich sich so richtig, also so richtig einfach die letzten Gehirnzellen rausballert. So lad's man tut.
Ich glaube nicht, dass es schädlicher ist als normales Boxen.
Glaubst du nicht?
Nein, weil Boxhandschuhe wurden nicht dazu erfunden, den Kopf zu schützen, sondern die Hände und voll durchzuziehen. Und du hast die Bärnackel ja viel weniger Runden an, und das musst du auch noch bedenken. Die Runden sind kürzer und deutlich weniger.
Okay.
Und wenn ich Schleichwerbung jetzt machen darf,
ja, sowieso.
Schau dir mal Top Dog an, das ist russische Bärnackeljiga. Also das boxerische Skill-Level ist der absolute Wahnsinn. Okay. Und was mir da so taugt, der Respekt, der dort praktiziert wird.
Ja. Ich glaube, allein
ich hasse Trash Talk, darum schaue ich mir so Seiten UFC oder einfach alles in Amerika ist so Trash Talk behaftet. Das nervt mich so. Ich schaue viel über ONE FC.
Ja, das habe ich von einigen schon gehört, ja.
Ja, gefällt mir viel besser. Und also Top Dog ist momentan mein absoluter Favorite, weil ich einfach auf Bärnackelboxen stehe und weil ich einfach die Skills von diesen russischen Kämpfern einfach so extrem hoch finde. Cool. Wirklich schön zum Anschauen. Auch die Mädels, perfekte Technik, das ist unglaublich.
Da kriegt man wieder einen anderen Blickwinkel auf Bärnackelfighting.
Ja, ich habe mir auch erst vor kurzem eine Reportage angeschaut. Was ich auch nicht wusste, ist, dass ganz am Anfang Bärnackelboxen, dass die extrem viel Ringertechniken auch drinnen gehabt haben. Also Joken war erlaubt und Würfe waren erlaubt und was und nicht was alles.
Also ist schon so richtig ins klassische MMA eigentlich gegangen.
Ja, eigentlich schon.
Ja. Nur halt ohne Handschuhe.
Genau.
Bei einem MMA ist das alle immer wurscht. Auch mit oder ohne Handschuhe eigentlich.
Ja, hat sich auch arg entwickelt, MMA.
Ja.
wenn man sich so die Anfänge der UFC anschaut.
Oh, bist du deppert. Manche will man sich gar nicht mehr anschauen, oder?
Ja, ein paar waren, ich glaube, das war immer so ein Judo-Kämpfer. Der hat einen Wurf gemacht und dann hat er ihn irgendwie so komisch fixiert und nur noch mit dem Ellbogen reingefetzt. Also, oh, das war echt dirty.
Solche Mismatches da früher auch noch.
Also, ja, das finde ich echt schlimm.
Ich kann es mir nicht anschauen, wenn ich weiß, von vornherein, die zwei sollten nicht gegeneinander kämpfen.
Das stimmt auch.
Das ist halt das Einzige, was mir an die alten Kämpfer nicht so gefällt.
Ja. Aber das war ja mehr so Stil gegen Stil und, ja, und wer ist der Bessere und.
Allerdings. Ach ja.
Es hat nur so ein Computerspiel-Touch gehabt, finde ich.
Lass du deine zwei kleinen Kinder, dass du jetzt wieder einen Sohn kriegst, irgendwann einmal so eine Sportarten machen?
Meine Tochter macht Boxen, seit sie 2 ist.
Oh wow, cool. Ja.
Sie hat aber nicht so richtig einen Mann dran gefressen.
Ja.
Sie ist aber intelligent genug, dass sie weiß, dass sie was rausholen kann, wenn sie mit mir boxen geht. Okay. Und sie hätte ein extrem arg Talent, aber ich würde nie wollen, dass sie Kämpfe macht, selbst wenn es jetzt voll Feuer und Flamme war.
Ja.
Weil so viele Schläge am Kopf in der Kindheit überhaupt, würde ich nicht gut heißen.
Mhm.
Also somit bin ich ganz froh, dass sie nicht so richtig Bock drauf hat. Mir geht es nur darum, dass er sie schützen kann.
Ja.
Wenn es halt dann mal in das Alter kommt, dass sie die Eltern austrickst und fortgeht und so.
Ja, stimmt.
Das heißt, ein bisschen auf sie aufpassen können. Und das Witzige ist, ich mache in meinem Kinderkurs auch seit ein paar Monaten ein bisschen mehr Boden.
Mhm.
Und Ringen taugt ihr voll.
Okay,
Wahnsinn. Also auf Grappling geht sie voll ab. Und ich möchte jetzt nach meinem Event möchte einfach viel mehr Grappling jetzt machen. Einfach, dass ich mit meiner Tochter trainieren kann. Tut mir selber sicher auch gut, um wieder da voll ein bisschen mehr Takedown-Defense zu üben.
Ja, cool.
Und ja, mit dem Buben weiß man es noch nicht. Ist halt noch zu klein. Aber momentan glaube ich nicht, dass ich mit ihm so früh mit Boxen anfangen werde, wie mit meiner Tochter, weil er einfach vom Charakter pur ist und einfach alles draufhaut, ohne Rücksicht auf irgendwas.
Ja.
Und ja, meine Tochter da einfach mit 2 Jahren schon viel sensibler mit dieser Thematik umgegangen ist.
Ich glaube, sie mädelt es überhaupt, oder?
Ja, sie sind einfach weiter.
Ja, immer
man
schon.
Man muss es einfach eingestehen. Ne?
Ja. Das stimmt. Du, wenn wir wieder zurückkommen auf der Arbeit im Fitnessstudio eben, machst du Personal Trainer, bist du, und nachdem du ja also Masseur gearbeitet hast, also medizinischer Masseur und das angeboten hast. Hast du manchmal dann auch Kunden richtig ordentlich gequält, damit du sie danach behandeln hast können?
Nein. Okay. Aber ich habe schon öfter mal beim Training festgestellt, dass Massagebehandlung durchaus Sinn machen würde, um das Ganze abzurunden.
Vor allem, weil du schon weißt, was belastet war.
Es ist, die größten Probleme sind meistens Disbalancen im Körper.
Ja.
Und fast alle Gelenksprobleme sind irgendwie muskulär geschuldet oder haben zumindest ein muskuläres Problem als Grundlage.
Ja.
Und wenn man da mal einen Ausgleich schafft, selbst wenn es nicht das Hauptproblem ist, kann das Gelenk sich normalerweise viel besser erholen. Und diese Disbalancen bekämpft man am besten, indem man die schwache Seite stärkt.
Mhm.
Und die starke Seite ist meistens stark verkürzt, indem man einfach diese Seite dann lockert. Ob das jetzt eben vorne, hinten, links, rechts, oben, unten, irgendein Gegenspieler gibt es immer bei jeder Muskulatur.
Ja,
und so muss man das Ganze, finde ich, angehen. Und oft macht es einfach Sinn, auch mit Massagen zu arbeiten, weil man einfach schneller was weiterbringt.
Ja.
Wir sind alle, also wir sitzen ja jetzt wieder auf Sesseln. Das ist das Unnatürlichste, was wir unserer Hüfte antun können.
Ja.
Das ist, ich sage oft meinen Kunden, es ist wieder natürlich, auf Sesseln zu sitzen. Ja. Und es verbaut uns oder hat unsere Hüfte so komplett verbaut. Das können wir gar nicht mehr hinkriegen, so wie es original war. Aber unser Körper ist eigentlich sehr dankbar für alles, was wir ihm Gutes tun. Und er ist sehr regenerationsfähig, auch bis ins hohe Alter darauf. Und wenn man den Biss hat und was tun will, dann wird der Körper einem das auch
annehmen.
Annehmen, danke. Und ja, zugute heißen und
Das macht mir gerade wieder Hoffnung für meinen armen, geschundenen Körper, der viel zu viel sitzt.
Oft braucht es wirklich einen langen Atem.
Ja.
Und das größte Problem, was ich als Masseur oder als Trainer oft gesehen habe, ist, dass Leute zu lange nichts gemacht haben und sie regelmäßig bei Ärzten irgendwelche Beifall heulen.
Oh, ganz schlimm.
Und wenn jemand 20, 30 Jahre mit Schmerzmitteln runterbuttert und einfach alles ignoriert, was der Körper ihm sagen will, dann wird es halt sehr schwer. Und wenn du als Masseur beim Einstreichen schon das Gejammer hörst, ah, nicht so stark, und denkst, okay, wie soll ich dir helfen, wenn du nicht einmal das Einstreichen schaust, halt das,
ja.
Und ja, es tut halt oft weh. Auch Kräftigungsübungen tun den Leuten am Anfang mehr weh, als sie ihnen Gutes tun. Und da muss man einfach durch. Und das halten aber viele gar nicht aus.
Das kann man gar nicht vorstellen.
Du musst einfach als Trainer dieses oder als Masseur, ist ja wurscht, oder Physiotherapeut, was immer du machst, du musst einfach dieses Vertrauen, finde ich, aufbauen, dass der dir hundertprozentig glaubt, dass du es gut mit ihm meinst,
ja,
und dass es ihm was Gutes tun wird, aber wenn es momentan eben nicht so ausschaut.
Wie stehst du so zu CBD und so? Weil manchmal, wenn ich nicht einschlafen kann am Abend, habe ich mal 3 Tropfen, 1 oder 4.
Generell finde ich es gut.
Ja.
Ja. Es ist halt nur, wird sehr viel Schindluder damit auch betrieben. Also wenn man sich so ein bisschen Reports anschaut, du hast oft nicht einmal ansatzweise die Inhaltsstoffe, die draufstehen.
Oh, okay.
Und das bei den Preisen finde ich einfach absolute Frechheit. Aber ganz ehrlich, wundern tut es mich nicht. Es gibt nicht einmal gescheite Kontrollen, meiner Meinung nach, bei Lebensmitteln. Sollte das noch viel, viel strenger sein und viel, viel besser funktionieren. Mhm. Und ja, warum soll es da bei Hanf anders sein?
Das ist eigentlich arg, weil ich habe im Basic Sports Club damals, ich glaube, das war vor 5, 6 Monaten, Overeem habe ich getroffen.
Ja, Alistair.
Ja, ja, richtig, richtig cool. Und ich habe mit ihm gequatscht und er wollte nicht aus der Flasche trinken, das war so Fösslauer Wasserflasche. Und er schaut so hinten drauf, was alles in der Flasche drinnen ist und stellt die Flasche wieder weg. Und ich frage ihn so, wieso er das gemacht hat. Und dann sagt er so, ja, hast du dir schon mal da angeschaut, was da in dem Wasser alles drinnen ist? Irgendwas war drinnen, er hat es mir eh versucht zu erklären.
Mhm.
Das war aber nicht gesund. Er hat gesagt, das gibt er nicht in seinen Körper rein. Und das bei einer Flasche Wasser.
Ja.
Also völlig irre.
Ja, es ist deutlich schlimmer, als wir uns alle bewusst machen.
Ja.
Ich komme ja eigentlich aus der Gastronomie, bin gelernter Koch. Und
ah, das habe ich gar nicht gewusst. Spannend.
Ich habe schon mehrmals in meinem Leben Phasen gehabt, wo ich extrem depressiv schon war und nicht mehr gewusst habe, was ich noch essen soll, weil ich mich einfach zu viel mit der Thematik beschäftigt habe.
Ja.
Da muss man dann auch wieder ein bisschen Abstand gewinnen.
Ja, und sich wieder mal bei Mäckchen.
McDonald's war ich seit ich 17 war nicht mehr.
Wirklich? Ist ja gescheit.
Und selbst meine 6-jährige Tochter, wenn die McDonald's sieht, sagt sie, ekelhaft, dass da Leute noch hingehen.
Oh, wie gescheit. Also,
ja, da war ich vielleicht ein bisschen zu motiviert, ihr das einzutrichtern.
Ja.
Aber es gibt da einen YouTuber, einen Koch, Sebastian Lege, glaube ich, bin mir jetzt mit dem Namen nicht ganz sicher. Der hat da auf ORF3, glaube ich mal, eine Kochsendung gehabt, wo er nachgekocht hat, industriell gefertigte Nahrung.
Oha.
Und aufzeigt, was da alles drinnen ist.
Oh, ich will es gar nicht wissen.
Da tratzt da alles um. Ja. Also ich werde nie wieder 5 Früchte-Cocktail aus der Dose kaufen.
Oh, echt? So schlimm?
Ja, und ich weiß jetzt, warum da nur eine Kirsche drinnen sein darf.
Oh mein Gott. Will ich das noch genau ausgeführt haben? Oder
du kannst es ja wegschneiden.
Oder sag mal, besser gehen wir zu einem anderen Thema über. Wow. So extrem ist das.
Ja, also das war wirklich heftig. Also die Früchte werden mit Schwefel geschält, weil das am wenigsten Schwund produziert. Und weil das dann zu basisch ist, wird es wieder in Säure gelegt, damit der Basenausgleich funktioniert. Und die Kirsche wird gebleicht. Und dann mit einer extrem giftigen roten Farbe wieder eingefarbelt, dass das so nach Cocktailkirsche ausschaut. Also es ist ein Albtraum. Im Grunde hast du zum Schluss nur noch Zucker und Chemie in dem Ding drin.
Ich liebe die Kirsche, das ist ja das Beste von dem Ganzen.
Es tut mir leid.
Oh mein Gott.
Ich habe sie auch geliebt.
Oh, das zerstört gerade meine ganze Kindheit eigentlich. Ich habe bei der Oma am liebsten das gegessen mit Schlag.
Nein, ich kann mich auch erinnern. Meine Mama hat das auch immer gemacht. Ja. Obstsalat, wo es halt eingeschnitten hat und dann ist immer nur so eine Dose dazugekommen.
Ja, voll. Allein schon die gute
und
Soße.
Dann, wie du sagst, na, ein bisschen Schlag was drauf.
Oh Mann.
Tja, aber es geht noch viel schlimmer. Also je natürlicher du ein Nahrungsmittel kaufst, desto ja. besser ist es. Auch wenn diese Glashausproduktionen ja auch ein Albtraum sind.
Wirklich, ich mein, ist so schlimm. Also die Tomaten im Blue Mau, die da mit normalen Thermenwasser noch irgendwie gegossen werden,
ja, nicht gut. Also ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hat 2 Saisonen in Holland in einem Glashaus gearbeitet und die hat gemeint, wenn die Tomaten grün sind und es kommt eine große Lieferung, dann wird da ein Gas eingelassen und am nächsten Tag sind die erntereif.
Was?
Also,
oh, das
aber es ist schon, wenn du dir mal überlegst, wie technologisch weit wir schon sind, ja. Ja, dann geht es natürlich in alle Richtungen. Und dann wird es natürlich auch in der Lebensmittelindustrie, werden alle Register gezogen.
Ja klar, mit dem machst du am meisten Kohle. Wahnsinn. Okay, bitte kommen wir wieder zurück zum Sport.
Ja, gerne.
Das ist zu deprimierend. Was beschäftigt dich so neben dem Sport eigentlich noch so in deinem Leben?
Hauptsächlich meine Kinder.
Ja.
Das ist halt ja, was einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Gott sei Dank.
Aber Familie ist was sehr Schönes, wenn man das hat. Und sollte man sich warm halten. Ja, Freundschaften, muss ich sagen, sind in den letzten Jahren leider deutlich weniger geworden, weil ist ja klar, irgendwo bleibt was hängen.
Ja.
Das ja, kann ich nur bestätigen, wie es jeder sagt. Ja, man merkt dann eh, wer wirklich gute Freunde ja. sind und mit denen schreibst halt und telefonierst öfter mal und da ist keiner besser, wenn man sie halt länger mal nicht gemeldet hat.
Meine beste Freundin, wenn es gut geht, einmal im Jahr, die lebt in Stuttgart.
Ja.
Richtig hart. Aber es ist so, wenn man es sehen ist, so wie, hey,
das
gerade
das
letzte
Beste.
Woche gesehen, so gefühlt.
Das ist der beste Beweis, ja. dass man wirklich einen guten Freund hat.
Finde ich, ja. Hey, und wir haben eigentlich gestartet, am Anfang über Footballer zu reden.
Ja. Ah,
und ich glaube, wir werden mit dem beenden, weil ich glaube, du hast erwähnt.
Genau, da bin ich abgeschweift, wie so oft.
Ja, was aber eh gut ist, weil jetzt haben wir das Beste bis zum Schluss aufgehalten. Der Grund, warum
ja,
wir heute
auch Footballer. Reden. Also es war dann so, ich habe diese Footballer betreut ab 2017, glaube ich.
Ja. Was für Footballer sind das?
Welche Warlords Vienna heißt das Team.
Cooler Name.
Ja, ist auch ein cooles Team.
Ja. In welcher Liga spielen die?
Die haben in der Division 2 gespielt und okay. haben jetzt die Iron Bowl gewonnen und werden nächstes Jahr in der Division 1 spielen.
Oh, wow, das heißt gegen die Vikings und die ganzen. Ist das schon die höchste?
Nein, das ist, glaube ich, die zweithöchste. Division 1 ist, glaube ich, die zweithöchste
okay.
Liga. Aber ich kenne mich da nur zu wenig aus. Die großen Clubs wie eben die Vikings oder die Dragons, die ja. haben ja alle mehr als ein Team.
Ah ja, klar, die B-Teams, ja.
Ja, das ist ja eh ähnlich wie im Fußball, glaube ich. Und wo die jetzt alle spielen, kann ich da jetzt auch nicht so genau sagen.
Egal.
Aber ich denke, dass die eben gegen die B-Teams dann eher spielen werden.
Okay.
Aber da gibt es schon Profis in der Division 1. Also da haben sie schon ein bisschen was zu tun.
Das glaube ich.
Aber ich muss ihnen auch sagen, sie waren extrem fleißig. Ich habe 2019, also eigentlich habe ich es am Anfang nur bei den Spielen betreut. Also kühlen und zusammentapen war so meine Hauptaufgabe.
Flicken sozusagen.
Ja, war spannend. Habe ich auch davor sowas in die Richtung nie gemacht. Ja. Und ich war auch bei der ersten ausgekühlten Schulter dabei,
oh.
wie die eingekränkt wurde und
oh
so.
Gott.
Also war schon ein geiles Erlebnis mit dem Team, war immer auswärts unterwegs und so. War richtig spaßig. Und 2019 haben sie mich dann als Athletiktrainer für die Leichtgewichte dazu genommen.
Mhm.
Da haben wir auch schon was weitergebracht und dann kam Covid und alles war vorbei.
Ja.
Und dann habe ich es aber noch geschafft, ihnen einen Trainingsplatz zu besorgen für die Schwergewichtler. Und die sind dann bei Rootscraft in Hietzing untergekommen.
Ist das ein Trainingsraum oder was ist das?
Genau? Das ist ein Mini-Gym, auf funktionelles Training ausgelegt. Der Boris dort hat selber Football gespielt und ist Physiotherapeut.
Okay.
Also der war der perfekte Mann für die Sache und ihr Budget war relativ klein. Der hat das halt auch quasi als Sponsoring mehr oder minder gemacht.
Cool.
weil groß verdient hat er da nichts dran.
Ja, das glaube ich.
Aber gute Tat soll belohnt werden, hoffentlich.
Ja.
Und hat sich ausgezahlt. Und sie haben dann die ganzen Lockdown-Phasen und die Spielsperren einfach sehr gut genutzt. Und man hat es einfach bei der letzten Saison heuer wieder gesehen. Es hat sich ausgezahlt.
Sehr cool. Wahnsinn. Und du machst jetzt mit denen gemeinsam eine Charity-Kampfanstalt.
Genau. Und das ist dazu gekommen. Ich habe 2018 mal ein Training bei denen mitgemacht und war spaßig.
Auf welcher Position?
Positionen durch.
Okay.
Ja. Ich habe es generell nicht so mit Ballsport und okay. Mit dem Helm dazu. Es war für mich unmöglich, einen Ball zu fangen. Wirklich. Also keine Ahnung, wie die das mit dem Helm machen, aber Hut ab auf jeden Fall. Und aus Spaß heraus haben die ein bisschen gescherzelt mit mir, dass ich es als Fliegengewicht quasi ja eh kein Level hätte, egal wie viel Kampfsport. Und da habe ich schon gedacht, das schreit fast mal nach, ihr kommt auch mal zu mir. Wenn ich schon zu euch komme, müsst ihr auch einmal zu mir kommen. Und ist eben dann alles untergegangen. Und dann fange ich letztes Jahr eben im 13. zum Arbeiten an. Und der Chef hat, also Smilon heißt die Firma, die haben nur eine zweite Filiale in Großenzersdorf. Und da hat einer der Chefs quasi ein zweites Studio. Also das ist einfach ein großer Komplex, der eigentlich auf zwei Fitnessstudios aufteilt ist.
Okay.
Und das Smilon ist eben ein therapeutisch gesundheitsorientiertes Fitnessstudio. Und dann gibt es quasi nur ein normales Fitnessstudio. Und da hat er gemeint, könnte ich auch Gruppenkurse für ihn machen.
Okay.
Und das haben wir dann auch angefangen und dann gehe ich zum ersten Mal in Großenzersdorf rein ins Studio und sehe ich 6 von den Warlords entgegenkommen.
Wie cool.
Und dann sage ich, es gibt's nicht, was macht ihr da? Und ja, dann steht sie ja draus, die wohnen alle im 22. und fahren halt dorthin zum Training. Und
cool.
Genau. So. Und da ist diese Idee zum ersten Mal wieder aufgeflammt, ein bisschen mich mit denen mal ein bisschen zu fetzen.
Okay.
Und dann ist richtig entstanden ist die Idee dann ein halbes Jahr später. Da hat mir mein Chef erzählt von einem Mitglied bei ihm, der ist als Jugendlicher vom Auto niedergeführt worden.
Oh.
Und sitzt seitdem im Rollstuhl. Oh, er kann zwar aufstehen aus dem Rollstuhl, braucht dazu aber so spezielle Beinschienen.
Ja.
Und die sind anscheinend nicht mehr die neuesten.
Und kosten wahrscheinlich einen Hocker, oder?
Wir brauchen 900 Euro oder ihm fehlen 900 Euro oder so. Vielleicht ist das auch der Beitrag, den die Krankenkasse sagt, den man selber zahlen muss. Da, so genau weiß ich es gar nicht, muss ich sagen. Aber ich habe das gehört, habe sofort gesagt, okay, da machen wir was. Und dann haben sie diese ganzen wirren Ideen in meinem Kopf zusammengefunden. Und dann habe ich gesagt, hey, wir machen eine Charity-Veranstaltung mit den Warlords und schauen, dass wir diese 900 Euro kriegen. Und so ist der Ball ins Rollen kommen und in 2 Wochen findet es statt, also er ist gut gerollt. Ich muss an der Stelle auch sagen, ich bin extrem hyped auf das Ganze und ich bin wirklich so gerührt von der ganzen Unterstützung, die ich erfahren habe in der Vorbereitung jetzt. Also zum Beispiel Daneken Kampfsportshop hat sich sofort bereit erklärt, uns da zu unterstützen mit Equipment.
Voll cool.
Eben Jab Club hat sofort Hilfe angeboten, wo ich ein bisschen angerührt habe.
Ja.
Und Paradiser Cooking ist so ein Essenslieferant, der unterstützt uns auch. Ja. Die Silvana mit ihrem Podcast war sofort bereit, mich einzuladen.
Ja, sowieso. Hey, cool, Charity-Event, das klingt spannend.
Und biggest news, weiß ich erst seit einer Woche, der großartige Nebil Sibai wird als Schiedsrichter fungieren bei meinem Event.
Das ist ja cool.
Finde ich voll cool. Ich dachte, dass der viel zu busy ist für sowas, aber er hat Zeit am 1.10.
Wahnsinn.
Und macht uns den Schiri. Ich muss sagen, beruhigt mich voll, weil das sind halt alles sehr gut trainierte Leute, die überhaupt keine Kampfsporterfahrung haben.
Oh Gott,
das heißt,
wird der Witz als Schlägerei.
Das Risiko, dass es ausartet, wird durchaus gegeben sein. Darum bin ich froh, dass wir da einen sehr erfahrenen Referee haben, der dafür sorgen wird, dass das nicht ausartet.
Das heißt, es wird geboxt.
Ja, aber und nicht im herkömmlichen Sinn.
Erzähl uns mehr.
Normal ist ja Fahrt. Ja. Jetzt haben wir uns überlegt. Ich habe mir lang den Kopf zerbrochen, was könnten wir als Ring nehmen? Wie könnten wir das Ganze machen? Und die Idee ist dann quasi zusammengesponnen worden mit den Warlords zusammen und mit viel Reederei, mit anderen Kampfsportlern. Es würde so ausschauen, wir haben einen 20 Yards Grünstreifen.
Okay. Zuerst einmal, wo findet das statt?
Also es findet mal bei Jetzt Fitnessstudio in Groß-Enzersdorf statt, am Parkplatz.
Parkplatz-Schlägerei. Wie cool.
Wenn uns das Wetter dreinpfuscht, haben wir ein ganz Problem. Aber dann, es gibt eben Gruppentrainingssäle und im größten Saal werden wir dann einfach zuschauen und reinstopfen, was geht. Das wird ein bisschen blöder dann werden, ein bisschen minimierter, aber können wir halt dann nicht anders ausweichen, muss halt dann so sein, wie es ist. Aber wir gehen mal davon aus, alle guten Geister sind auf unserer Seite. Und
ich habe es einfach an Grasfleck hergelegt.
Nein, es ist ein Kunstrasen.
Ja.
Der wird, glaube ich, von Footballern zum Training verwendet, was der, wo die einfach ihre Schlitten da hin und her schieben und ziehen.
Ja, okay. Ja.
Sowas ist es. Also ein 20 Yards Grünstreifen aus Kunstrasen, der ist 2,5 Meter breit ungefähr.
Cool.
Und die ersten zwei Boxer starten in der Mitte.
Mhm.
Und Ziel ist es, den anderen nach hinten zu treiben und 7 Punkte zu kassieren.
Oh, das ist ja fast wie Sumo-Ringen.
Ja, nur halt.
Aber man darf erschlagen.
Ja, genau.
Und man hat Boxhandschuhe an.
Ja, wir kämpfen mit 6 Unzen-Handschuhen.
Okay, ja, das passt.
Das habe ich vorgeschlagen und es hat niemand hinterfragt. Mein Gedanke war, es wird auch ein Teamwettbewerb, das muss ich auch vielleicht noch kurz erwähnen. Das heißt, wir werden alle 60 Sekunden den Fighter wechseln.
Ah, wie krass, okay.
Und die nächsten zwei starten quasi immer von der Position, wo die letzten zwei aufgehört haben.
Wow,
und da runter geht dann 6 Minuten.
Ja.
Und wir machen 4 Vierteln. Also 4 mal 6
wow.
Wird okay. Das Ganze sein.
Wie cool.
Und die Warlords kommen mit 6 Mann und mein Team besteht aus 3. Also wir müssen doppelt so oft dran. Aber ja.
Mit wem kämpfst du noch?
2 Schülern aus meinem Selbstverteidigungskurs. Der eine hat ein bisschen Boxvorerfahrung und hat noch nie gekämpft, aber ist wirklich gut und stabil im Sparring.
Cool.
Und der zweite macht überhaupt seit einem halben Jahr erst Kampfsport und Kraftsport, ist aber ein 2-Meter-Riese, also der hat zumindest die Distanz auf seiner Seite.
Ja.
Ja, der ist eigentlich eingesprungen für einen, den aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte. Okay. Jetzt kann eventuell, wird bei den Warlords auch noch jemand ausfallen, dann müssen sie das Ganze mit 5 Mann machen.
Mm.
Aber dann muss halt einer von denen in jeden Viertel ein zweites Mal rein.
Ja, stimmt.
Ich glaube, die sind so gut trainiert, die Burschen, das wird schon gehen.
Ja.
Aber das werden wir noch sehen. Und ja.
Spannend.
Kann sein, dass es komplett im Chaos endet, aber... Okay. Wir haben es natürlich schon angetestet in Sparrings und es ist eine witzige Geschichte, glaube ich.
Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Also wenn es sich irgendwie bei mir mit der Arbeit ausgeht, möchte ich auf jeden Fall hinschauen.
Würde mich freuen, auf jeden Fall.
Wo kriegt man Karten? Wo findet man immer Infos?
Karten braucht man nicht. Infos einfach persönliche Nachricht über Insta an mich.
Okay.
Ich poste ja jeden zweiten Tag in der Story.
Sehr cool. Da findet man alle Infos und einfach hingehen und dort dann ein bisschen Spende
abgeben. Es ist am 1.10. Samstag um 12 Uhr startet das Ganze und so je nach Wetter werden wir wieder so um 12:30 mit den Kämpfen beginnen.
Ja.
Halbzeitshow wird es auch noch geben.
Okay. Krass.
Von der Tanztruppe, die wirklich auch gut sind.
Also von den Cheerleaders sozusagen?
Nein, das ist von 2 von den Footballer, das ist ein Brüderpaar, der eine ist Captain, was ich weiß sogar, die haben eine Schwester, die in einer Tanztruppe halt tanzt.
Okay.
Und die hat sich bereit erklärt, eine Halbzeitshow auf die Beine zu stellen für
Wie
uns.
Cool.
Ich sage ja, die Bereitschaft zu helfen war extrem groß und das freut mich schon sehr.
Bringt man das eigene Bier mit und die Chips? Oder?
Getränke wird es geben. bisschen Probleme hat man mit unserer Kulinarik, aber weil die wollten irgendwie den Gewinn behalten und da haben wir gesagt, in diesem Event nicht.
Ja.
Da wird jeder Reingewinn gespendet und fertig.
Ja.
Aber ich wohne jetzt in einer Gegend mit sehr viel Buschenschank.
Ah, cool. Ja.
Also werde ich schauen, dass ich verhackertes Brot und so Zeug auftreibe.
Okay.
Und vielleicht machen wir Gulaschkessel oder so. Also wir werden schon schauen, dass da irgendwas gibt für die Leute,
sehr
dass
cool.
sie sich verpflegen können auch.
Vielleicht gibt es ein paar Pommes für mich.
Vegetarisch oder wie?
Ja, vegetarisch.
Ja,
aber ich sag da, wenn
vegetarisch wird es ganz sicher was geben. Ja. Ob ich auch mit vegan dienen kann, muss ich sagen, kann ich noch nicht.
Sie werden es überleben, mal einen Tag ohne.
Ja. Mehr Bier vielleicht.
Ja, stimmt. Ja, cool. Das wird sicher lustig.
Ja, ja. Also ich habe es ja zu dir vorher schon gesagt, es war vielleicht nicht ganz so schlau, die Organisation zu übernehmen und selber mitmachen zu wollen,
ja.
Aber hätte man nie nehmen lassen, dass ich dann nicht selber mitboxe.
Ja.
Und ja, der Herr Walzl, mein Chef, hat mir wirklich sehr viel von der Organisation abgenommen.
Mhm. Cool.
Und hat da im Grunde nichts davon, außer gutes Gefühl und war eben auch sofort bereit, da viel Arbeit und Aufwand auch zu investieren.
Es gibt Karma-Punkte, positive.
Ja, denke ich doch.
Ja, lässig. Na gut, hast du noch einen letzten Wunsch oder etwas, das du in unsere Zuhörer mitteilen möchtest?
Ja, wenn ihr Zeit habt, am 1.10. auf jeden Fall kommen und was Gutes tun und hoffentlich ganz freaky Kampfsport-Show sich anschauen. Wie gesagt, es ist alles möglich. Kann sein, dass es urlangweilig wird, kann sein, dass es komplett ausartet.
Es ist auf jeden Fall mal was Neues.
Ich denke mal, ja.
Es klingt super spannend.
Muss und das man ist gesehen für einen guten haben,
Zweck.
Glaube ich.
Ja, ja. Allerdings. Wird der Kollege, für den das alles gespendet wird, auch dort sein?
Ja. Der wird auch da sein.
Sehr cool. Na dann, hey, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für
Dankeschön.
Das alles. Ich freue mich schon, wenn wir uns mal wiedersehen und hoffentlich bald wieder in einem Gym, wo ich auch trainiere.
Ja, vielleicht sogar wieder im Gym 23.
Wäre nicht schlecht.
Wer weiß. Ah, und es wird ja bald ein neues Gym in Leasing geben.
Das Hero. Das Hero.
Wo unsere ganzen alten Bekannten, glaube ich, in Zukunft trainieren werden oder als Trainer eingesetzt sind.
Vielleicht kannst du dort einmieten. Wäre nicht schlecht.
Mal oder schauen, es ist halt für mich ein bisschen ab vom Schuss, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vom 22. daher, ja,
ja.
Das stimmt.
Ich wohne im 21. eigentlich, also normal. Aber gut, es ist, meine Arbeit ist ja auch im 13. Das ist ja auch nicht gerade ums Eck.
Ja, stimmt.
Aber bin schon sehr, sehr gespannt natürlich aufs Hero, wie die meisten. Und denke schon, dass Markus und seine Monkey-Truppe da extrem gute Arbeit leisten.
Was man so sieht schon. Also.
Ich finde es nur ehrlich gesagt ein bisschen schräg, dass es dann drei richtig gute Gyms im Leasing geben wird.
Was ist noch? Gym 23?
Und Jab Club.
Und Jab Club ist auch am 23. Ja. Stimmt. Org. Ja. Da trifft sich die Elite.
Also ich wünsche allen drei, dass sie genug Leute haben und dass das trotzdem passt.
Ja. Wird schon passen. Cool. Und dir wünsche ich ganz viel Erfolg bei deiner Veranstaltung.
Danke dir.
Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Das war Podcast-Folge 77 mit Mike Tiefenbacher. Für alle Infos zum Charity-Box-Event folgt am besten Mike auf Instagram unter coach.mike.t. Wenn nicht kurzfristig was dazwischen kommt, werde ich natürlich vor Ort sein. Ich freue mich, wenn ich noch ein paar bekannte Gesichter sehen werde. Mach mal was für einen guten Zweck. Nächste Woche geht's weiter mit einem weiteren fetten Fight Report. Wir hatten super viele heiße Kämpfe dieses Monat und ich kann es gar nicht erwarten, endlich drüber zu sprechen. Ich freue mich mega drauf. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar.